Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Das russische Unternehmen Infotex, das unsere kritische Infrastruktur vor Cyberangriffen aus Russland schützen will, arbeitet mit dem russischen Geheimdienst zusammen. Sie kennen meine ruhige, besonnene Art, meine Damen und Herren. Ich bin wirklich der Letzte, der Unruhe provozieren will, aber die Russen sind in unseren deutschen Gameboys. Wir müssen doch mal vor die Lage kommen.
Jan Böhmermann im ZDF-Magazin Royal am Freitag mit verstörenden Erkenntnissen über die deutsche Cybersicherheit. Fazit: Überwachungskameras von den Panzerknackern installieren lassen ist nicht die coolste Idee. Ich bin Isabella Kohler. Hallo. All das sind aber Peanuts im Vergleich zu dem, was die Griechen seit Monaten erleben. Dort spionieren nicht die Russen, sondern die Regierung in Athen erledigt den Job gleich selbst. So zumindest der Vorwurf. Unsere Korrespondentin hat Premier Mitsotakis und Genossen mal verschärft auf die Fingerchen geschaut. Neugierig geworden? Dann hören Sie gern die Recherche über das griechische Watergate von Verena Schelter aus Athen.
Der kleine Saal ist bis auf den letzten Platz besetzt. Etwa 200 Menschen hängen an den Lippen des Mannes, der extra aus Kanada angereist ist und maßgeblich dazu beigetragen hat, dass der Abhörskandal in Griechenland überhaupt ans Licht gekommen ist.
It's likely that this is only the tip of the iceberg and suggests a need for further investigation.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass das nur die Spitze des Eisberges ist und wir daher weitere Untersuchungen nahelegen,
sagt Bill Marzek. Seit Jahren forscht er am kanadischen Citizen Lab, das zur Universität von Toronto gehört, zu Spionagesoftware und Staatstrojanern. Vor gut einem Jahr haben er und sein Team eine neue Abhörsoftware entdeckt. Die Spur führt nach Griechenland. Juli 2020. Thanasis Kokakis befürchtet, dass er abgehört wird. Der Finanzjournalist beginnt zu recherchieren, hört sich bei seinen Quellen um.
Nach ungefähr 10 Tagen bestätigte mir tatsächlich jemand, dass es einen Antrag des Inlandsgeheimdienstes gebe, mein Telefon abzuhören. Ich habe das zuerst nicht geglaubt. Ich wollte Beweise.
Wenige Wochen später spielt ihm seine Kontaktperson mehrere Abschriften von Telefonaten zu, die er in den Monaten zuvor geführt hatte. Kokakis arbeitet für griechische, aber auch internationale Medien. Für die Financial Times hatte er 2019 und 2020 eine Reihe von Artikeln verfasst, in denen er aufzeigte, wie die griechische Regierung durch Gesetzesänderungen Geldwäsche und Steuerhinterziehung erheblich erleichtert hat. Den Recherchen zufolge haben davon etwa ein Dutzend griechische Reeder, prominente Geschäftsleute und Banker profitiert. Im August 2020, sofort nachdem er die Abschriften seiner Telefonate erhalten hat, wendet er sich an die griechische Datenschutzbehörde mit der Bitte, seine Telefone zu überprüfen und ihm mitzuteilen, ob er abgehört wird. Die Datenschutzbehörde ist in solchen Fällen gesetzlich verpflichtet, binnen 6 Monaten Auskunft zu erteilen. Doch Kokakis erhält keine Antwort.
Kurz bevor die 6-monatige Frist abgelaufen ist, innerhalb derer mich die Behörde laut Gesetz hätte informieren müssen, ob ich überwacht werde, hat sich das Gesetz geändert.
Im März 2021 hatte die Regierung das Auskunftsgesetz durch einen Zusatzartikel ergänzt. Demnach wird bei Gründen der nationalen Sicherheit jede Anfrage einer von Abhörmaßnahmen betroffenen Person verneint. Mit anderen Worten, mit dem neuen Gesetz hat die griechische Regierung der Datenschutzbehörde einen Maulkorb verpasst. Kokakis Nachforschungen stecken in einer Sackgasse. Was er zu diesem Zeitpunkt nicht weiß, tausende Kilometer entfernt, entdecken Forscher durch Zufall Antworten auf zumindest einige seiner Fragen. Das Citizen Lab der Universität Toronto ist wahrscheinlich das renommierteste Institut, wenn es um das Thema Cyberspionage geht. Einer der wichtigsten Köpfe dort ist Bill Marzek. Seit Jahren beschäftigt er sich mit Pegasus, einer Überwachungssoftware der israelischen Firma NSO Group. Seine Forschungsergebnisse dazu haben weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Im Juli 2021 untersuchen Marzek und seine Kollegen das Handy eines Menschenrechtsaktivisten aus Saudi-Arabien. und entdecken dort neben Pegasus noch eine zweite neue Spionagesoftware.
The spyware had the name Predator.
Die Spyware trug mehrmals den Namen Predator im Softwarecode, was uns sehr interessiert hat.
Sie beginnen mit der Untersuchung, finden einen infizierten Link auf dem Handy. Klickt man da drauf, installiert sich Predator automatisch und das Mobiltelefon selbst wird zur modernen Wanze. Die Spionagesoftware schneidet nicht nur Telefongespräche mit, sondern alles, was in der Umgebung des Telefons passiert. Sie macht Screenshots, greift Passwörter ab und kann auch Chats in vermeintlich sicheren Kurznachrichtendiensten wie WhatsApp, Telegram und Signal mitlesen. Marzec und sein Team wollen wissen, wer hinter Predator steckt.
So ultimately we found 28.
Letztendlich haben wir 28 IP-Adressen gefunden, die den gleichen digitalen Fingerabdruck hatten wie die Webseite zu dem infizierten Link. Eine davon war eine Website, die auf Cytrox.com endete. Und Cytrox gehört zu den Firmen, die Spionageprogramme an Regierungen verkaufen.
Und sie finden noch mehr heraus. Gemeinsam mit Spezialisten von Meta, der neue Name des Facebook-Konzerns, veröffentlicht Marzec im Dezember einen Bericht. Darin sind 400 Links aufgelistet, die meist dazu genutzt wurden, um die Spionagesoftware Predator zu installieren. Viele von ihnen sahen auf den ersten Blick aus wie Links zu griechischen Nachrichtenseiten. Auch Finanzjournalist Thanasis Kokakis liest den Bericht und erkennt einen der Links wieder. Er hatte ihn Monate zuvor per SMS zugeschickt bekommen. Sofort kontaktiert er Bill Marzec und das Citizen Lab. Die Forscher führen eine forensische Analyse seines Handys durch.
Am 10. März 2022 wurde ich von der Universität Toronto informiert, dass sie die Infektion gefunden hatten und auch wie mein Handy mit der Predator-Software infiziert worden war.
Tatsächlich, es war der Link aus der SMS. Kokakis hat ihn angeklickt, worauf die Software automatisch installiert wurde. Ein paar wenige griechische Medien greifen den Fall auf. Die Regierung gibt sich zu diesem Zeitpunkt noch unwissend.
Ich habe selbst aus der Presse davon erfahren. Es versteht sich von selbst, dass die zuständigen Behörden alles tun müssen, damit dieser Fall aufgeklärt und der Gerechtigkeit Genüge getan wird.
So Regierungssprecher Yannis Economou im April. Es dauert weitere 4 Monate, bis wieder Bewegung in die Sache kommt. Nikos Androulakis ist Abgeordneter im EU-Parlament. Dort gibt es einen Service, bei dem Abgeordnete und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Handys auf Cyberangriffe untersuchen lassen können.
Es wurden die Handys von 250 Abgeordneten und Dutzenden ihrer Kollegen überprüft. Auf keinem wurde eine Spur von Predator gefunden, außer auf meinem,
berichtet Androulakis Anfang August im griechischen Fernsehen. Der Angriff habe genau zu der Zeit stattgefunden, als er sich um das Amt des Vorsitzenden der sozialdemokratischen Partei PASOK beworben hatte. Traditionell eine der wichtigsten Konkurrenten der aktuellen Regierungspartei Nea Demokratia. Auf Androulakis Druck hin wird eine Sondersitzung des zuständigen Ausschusses im griechischen Parlament einberufen. Dann überschlagen sich die Ereignisse. Während der Sitzung sagt auch der damalige Chef des Inlandsgeheimdienstes APE, Panayotis Kontoleon, aus. Das ist insofern brisant, weil Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis nach seiner Wahl im Jahr 2019 den Geheimdienst APE direkt seinem Büro unterstellt hatte. Nun räumt der Ex-Geheimdienstchef ein, ja, man habe den Finanzjournalisten Kokakis tatsächlich abgehört. Nur kurz nach der Sitzung bestätigt die Regierung außerdem, dass APE auch den Oppositionspolitiker Androulakis überwacht hat. Allerdings hätte der Geheimdienst die Telefone von beiden Personen lediglich mit konventionellen Mitteln abgehört. Den Einsatz der Spähsoftware Predator bestreitet die Regierung. Noch am selben Tag treten der Geheimdienstchef Kontoleon und einer der engsten Mitarbeiter des Ministerpräsidenten zurück, Grigoris Dimitriadis. Er war nicht nur der Stabschef von Premier Mitsotakis, sondern ist außerdem sein Neffe. Und Recherchen griechischer Investigativjournalisten legen nahe, es gibt Verbindungen zwischen ihm und der Firma, die hinter der Spähsoftware Predator steht. Theodoros Chondroyannos ist einer der Journalisten, die diese Verbindung aufgedeckt haben. Er ist Teil von Reporters United, einem Zusammenschluss investigativer Journalistinnen und Journalisten in Griechenland.
Wir konnten ein Netz aus Geschäftsleuten und Geschäftsbeziehungen ausmachen, das die Regierung und Intellexa miteinander in Verbindung bringt. Gleichzeitig wurden ein Politiker und ein Journalist sowohl vom Geheimdienst APE als auch von Predator abgehört. Es besteht also der Verdacht, dass die Regierung ebenfalls hinter dem Einsatz von Predator steckt.
Die Spionagesoftware Predator wurde von Cytrox, einem Start-up aus Nordmazedonien, entwickelt. Cytrox wiederum wurde mittlerweile aufgekauft und gehört jetzt zu Intellexa, ein Firmenkonsortium, gegründet von einem ehemaligen hochrangigen Mitglied des israelischen Geheimdienstes. Auf der Website von Intellexa heißt es allerdings:
Wir sind ein in der EU ansässiges und reguliertes Unternehmen mit 6 Standorten in ganz Europa.
Es gibt unter anderem Verbindungen nach Irland, Malta, Zypern und nach Athen. Gibt es also tatsächlich auch Verbindungen zwischen der griechischen Regierung und Intellexa? Und wenn Predator nicht vom griechischen Geheimdienst eingesetzt wurde, wie es die Regierung behauptet, von wem denn dann? Eine Frage, die sich auch Sophie Indefeld stellt. Die Niederländerin ist Abgeordnete im Europäischen Parlament und Berichterstatterin des sogenannten PEGA-Ausschusses. Er soll den Einsatz von Spionagesoftware innerhalb der Europäischen Union untersuchen.
Nehmen wir an, dass es nicht die griechische Regierung war. Dann haben wir es mit einem sehr schweren Verbrechen zu tun. Und wenn das stimmt, verstehe ich nicht, warum die griechischen Behörden nicht alles in ihrer Macht Stehende tun, um zu ermitteln.
Denn genau das ist bislang nicht geschehen.
Ich bin sehr überrascht, dass die Büros vom Intellexa nicht durchsucht wurden. Ich hätte erwartet, dass die Behörden die Server, die Computer, die gesamte Verwaltung und alles andere beschlagnahmen und die Mitarbeiter befragen. Aber nichts davon ist passiert. Ich fürchte also, dass viele Beweise bereits vernichtet worden sind.
Anfang November wird der PEGA-Ausschuss nach Griechenland und Zypern reisen, in der Hoffnung, dass wenigstens die Abgeordneten des Europäischen Parlaments ein paar Antworten von der griechischen Regierung erhalten. Eine Interviewanfrage für diesen Beitrag hat das Büro von Ministerpräsident Mitsotakis abgelehnt, aus terminlichen Gründen.
Spionage im Auftrag der Regierung, Watergate-Skandal in Griechenland, das war Verena Schelter. Dasselbe Land, ein anderer Skandal. Allein im vergangenen Monat, im September, kam es in der Ägäis zu 117 dokumentierten Pushbacks, von denen 3.302 flüchtende Menschen betroffen waren. Pushback, also die gewaltsame Zurückweisung von Geflüchteten, die auf EU-Boden angekommen das Recht hätten, einen Asylantrag zu stellen, was ihnen verwehrt wird. Und so klingt Pushback live im Mittelmeer. Auf einem wackeligen Video auf Twitter ist ein Boot der türkischen Küstenwache zu sehen, dessen Besatzung mit Stöcken und Seilen auf offenem Meer auf schreiende Geflüchtete in einem Schlauchboot einschlägt. Der griechische Migrationsminister Notis Mitaraki hat das vor 4 Tagen veröffentlicht. Herr Marquardt, guten Tag.
Guten Tag.
Herr Marquardt, Sie sind asylpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Europaparlament. Sie haben dieses Video von Herrn Mitaraki auf Twitter auch gesehen und kommentiert. Was passiert da?
Was genau passiert, kann man in dem Kontext nicht genau sehen, aber es sieht so aus, als würden türkische Küstenwachenbeamte Menschen auf einem Schlauchboot schlagen, vermutlich sie dazu drängen, dass sie weiterfahren Richtung Griechenland.
Und was bezweckt Herr Mitaraki mit dieser Veröffentlichung? Denn normalerweise geht die Kritik ja an die griechische und nicht an die türkische Küstenwache.
Ich glaube, man muss erstmal festhalten, dass dieses Video ja jetzt letzte Woche getwittert wurde und dass es aber schon 3 Jahre alt ist. Und ich glaube, was damit bezweckt wird, ist sicherlich, und das reiht sich ein in eine Reihe von anderen Äußerungen und Kampagnen der griechischen Regierung, dass man eben nicht mehr sich um die individuellen Rechte von Schutzsuchenden, von Menschen auf Schlauchbooten, von Menschen in Seenot kümmert, sondern dass man eben versucht zu sagen, also das ist alles die türkische Verantwortung, das Leid der Menschen, das ist die Folge der türkischen Handlungen und wir haben damit eigentlich nichts zu tun. Man versucht sich also politisch aus der Verantwortung zu stellen. spielen und auch so ein bisschen zu überdecken. Das ist ja ganz unabhängig davon, wer jetzt daran schuld ist, dass im Einzelfall Menschen dort in Seenot in griechischen Gewässern sind, wer einen guten Grund hat, nach Griechenland zu kommen und wer nicht. Also ganz unabhängig davon haben die Menschen ja individuelle Rechte, die geachtet werden müssen in Europa, worauf wir in Europa auch stolz sind. Und das wird eben systematisch missachtet, mit der Folge, dass Menschen misshandelt werden und in Lebensgefahr im Zweifelsfalle dann auf dem Meer zurückgelassen werden, wie man es in Griechenland ganz oft sieht.
Und da gibt es auch ein aktuelles Beispiel von Mitte letzter Woche.
Ja, es ist so, dass dort bei zwei Bootsunglücken vermutlich etwas über 20 Menschen ums Leben gekommen sind. Es sind noch nicht alle Vermissten gefunden, sodass man die genaue Zahl nicht benennen kann. Aber das ist eben auch eine Situation, bei der in Griechenland jetzt zunehmend auch wieder Menschen auf der Flucht sterben. Und das ist auch eine Folge der Abschreckungspolitik, die Griechenland seit Jahren betreibt. Die Menschen versuchen bei Nacht dann immer gefährlichere Routen zu nehmen. Also zum Beispiel eine Route von der Türkei direkt nach Italien, die viel länger, viel gefährlicher ist, weil sie Angst haben, von Griechenland gepushbackt zu werden, also dort keine Asylanträge stellen zu können, sodass dann Menschen aus Afghanistan, aus Syrien, die über die Türkei fliehen, unter viel lebensgefährlicheren Bedingungen fliehen und auch zunehmend sterben.
Sie schauen sich das ja immer wieder mit eigenen Augen an und sind gerade gemeinsam mit einer grünen EU-Parlamentariergruppe von einem Besuch an der griechischen EU-Außengrenze zurückgekehrt. Ist ja eigentlich prima, dass die Regierung in Athen Sie als bekannten Kritiker der Zustände dort überhaupt dahin gelassen hat, oder?
Ja, leider konnten wir uns nicht alles anschauen. Wir durften zum Beispiel nicht an die Grenze zum Evros und wir haben auch bei den Gesprächen gemerkt, dass es eben kein sonderlich offenes Klima in Griechenland gibt, wenn man über Menschenrechtsverletzungen reden will, wenn man darüber reden will, dass dort systematisch EU-Recht missachtet und Geflüchtete misshandelt werden. Das ist leider so, dass man das schwer mit eigenen Augen zu Gesicht bekommt und in dieser Situation muss man auch sagen, dass der Abhörskandal, die wirklich schwierige Situation der Pressefreiheit, aber auch der Druck, der auf Hilfsorganisationen aufgebaut wird, die sich dann nicht mehr um Geflüchtete kümmern sollen, dass all das eben schon damit zusammenhängt, auch mit diesen Pushbacks. Es geht offenbar auch darum, die individuellen Rechte, die Grundrechte in dieser Demokratie nicht so stark zu achten, weil man glaubt an seine eigenen politischen Ziele, in dem Fall, dass weniger Geflüchtete in Griechenland ankommen, dann besser durchsetzen zu können. Und das ist natürlich auch ein Frontalangriff auf die europäischen Werte, die wir sonst immer so hochhalten.
Sie konnten nicht direkt beim Evros an die Grenze, sagen Sie. Sie konnten aber Flüchtlingscamps besichtigen. Wie ist die Situation aktuell auf Lesbos zum Beispiel? In dem später abgebrannten Lager Moria lebten einst 20.000 Geflüchtete. Heute leben hier gerade einmal 1.500 Geflüchtete. Wie kann man das erklären?
Ja, das kann man vor allem dadurch erklären, dass eben viele Menschen dort gar nicht mehr ankommen. Die Menschen, die auf dem Wasser gefunden werden, werden aufgehalten. Dann wird den Schlauchbooten der Motor abgenommen und sie werden in türkischen Gewässern zurückgelassen, bis sie hoffentlich jemand abholt. Aber selbst die Menschen, die ankommen auf der griechischen Insel Lesbos, und da gibt es wirklich zahlreiche gut dokumentierte Fälle, werden dann aufgesucht von maskierten Männern, werden gesucht im Wald, wo sie sich versuchen zu verstecken und dann bei Nacht wieder auf dem Mittelmeer ausgesetzt, auf Rettungsinseln, also auch manövrierunfähig, in Seenot zurückgelassen, in der Hoffnung, dass die Türkei sie dann wieder zurücknimmt. Und das ist ja nicht nur eine Missachtung des EU-Rechts, dass man Asyl beantragen darf und dann in einem rechtsstaatlichen Verfahren herausgefunden wird, wer ist schutzberechtigt und wer nicht, sondern es ist auch einfach unmenschlich und lebensgefährlich. Oft wird den Menschen dann noch das Bargeld geklaut, die Handys abgenommen. Manche werden nackt ausgezogen, bevor sie auf diesen Rettungsinseln ausgesetzt werden. Also das hat mit der Achtung der Menschenwürde insgesamt auch gar nichts mehr zu tun, diese Strategie.
Die griechische Regierung bestätigte auch, dass sie in den vergangenen Monaten Zehntausende Menschen daran gehindert hat, über die Grenze zu kommen. Aber wahrscheinlich erklärt sie das anders, als Sie das jetzt tun. Beziehungsweise wie erklärt sie das denn?
Eigentlich erklärt sie das gar nicht. Sie behauptet immer, das würde im Einklang mit internationalem Recht funktionieren. Aber wenn man fragt, ja, wie denn genau, was passiert dort, dann wird nicht weiter darauf eingegangen, sondern man versucht abzulenken. Man kann Geflüchtete nicht einfach zurückweisen. Man muss erstmal ein Asylverfahren machen. Und das passiert einfach nicht, wenn man dann konkret die griechische Regierung nach Einzelfällen von Pushbacks fragt, wo es auch Videoaufnahmen gibt, dann sagen sie, das sei alles türkische Propaganda. Wer das behauptet, ist türkischer Propagandist. Es ist aber ja nicht nur so, dass einzelne Abgeordnete oder kleine NGOs diese Fälle dokumentiert haben, sondern selbst die EU-Grenzschutzagentur Frontex, die Vereinten Nationen oder auch der Europarat, sodass eigentlich völlig klar ist, was dort passiert. Die griechische Regierung kann das nur durchführen, indem sie internationales Recht bricht und die Menschenwürde missachtet. Das Problem ist vor allem, dass es eben von europäischer Ebene, auch von anderen EU-Mitgliedstaaten, da keinen Druck gibt und auch keine Folgen hat. Also es werden keine Vertragsverletzungsverfahren in diesen Fällen gegen Griechenland eingereicht, sodass der Europäische Gerichtshof am Ende darüber auch gar nicht entscheiden kann, was am Ende die Realität ist und was nicht. Deswegen kommt Griechenland mit diesen Lügengeschichten, mit dieser Mauer aus Lügen, die da an den Grenzen gebaut wird, auch durch.
Das sehen die Griechen wahrscheinlich anders. Die argumentieren ja auch, dass sie einfach einen Job für den Rest Europas erledigen. Man wolle die Leute nicht in der EU haben, also wir alle, und Griechenland lässt sie nicht durch. Vielen Dank an Athen also.
Sicherlich so, dass einige EU-Staaten dort auch mit Absicht wegschauen, weil sie mit dem Ergebnis dieser Politik zufrieden sind, eben dass weniger Menschen ankommen. Man muss das, glaube ich, aber ein bisschen einschränken und sich in der Praxis anschauen. Ich glaube, dass, wenn sich viele Menschen klar machen, die vielleicht auch in den sozialen Medien gern schreiben, dass man die Leute nicht hier haben will und dass sie wieder abhauen sollen, wenn sich wirklich klar machen, was dort mit den Männern, Frauen und Kindern passiert, also dass es dort wirklich zu Toten kommt, unglaubliches Leid erzeugt wird. Wenn man sich das mal genauer anschaut, die Videos anschaut, dann ist das wirklich unerträglich. Und dann wird eigentlich schnell klar, dass das mit dem, wofür Europa eigentlich stehen sollte, nichts zu tun haben kann. Deswegen glaube ich, dass selbst wenn man mit dem Ergebnis dieser Politik zufrieden ist, man sich eigentlich fragen müsste, ob das denn ein Teil der Lösung sein kann.
Sie können an der Situation etwas ändern. Sie sind Europaparlamentarier. Sie und Ihre KollegInnen im Europaparlament wollen erreichen, dass die Kommission ihre finanzielle Unterstützung für Griechenland an klare politische Vorgaben knüpft, dass Grundrechtsverstöße geahndet werden und dass ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Athen eingeleitet wird. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist begeistert.
Kommissionspräsidentin von der Leyen ist vor allem tatenlos. Wir erklären ja der Kommission da eigentlich nichts Neues, sondern das, was sie zu tun hat, wenn solche Verstöße zumindest mutmaßlich stattfinden. Es reicht eigentlich für die EU-Kommission in vielen Fällen schon, wenn sie eine Vermutung hat, dass etwas stattfindet, um zum Beispiel ein Vertragsverletzungsverfahren einzureichen. Es ist aber so, dass man nur über Gerichte das nicht klären kann. Ich finde es auch aus Sicht der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler natürlich wichtig, dass wir schauen, wo können wir Geld sinnvoll einsetzen. Besonders in dieser Krise, in der wir leben, gibt es da ja viele Orte, viele Menschen, die Geld gut gebrauchen können, um gut durch die Krise zu kommen. Und wenn Griechenland dann Milliarden dafür bekommt, Geflüchtete aufzunehmen, im Ergebnis sie aber misshandelt und im Zweifelsfalle entweder abweist oder weiter nach Westeuropa schickt. Wenn Griechenland also das Geld nicht einsetzt, um Geflüchtete gut unterzubringen, dann muss man sich schon deutlich fragen, ob es denn dort sinnvoll eingesetzt ist, dieses Geld. Deswegen glaube ich, dass man sowohl beim Geld als auch bei Vertragsverletzungsverfahren, aber auch in der öffentlichen Debatte viel stärker darauf hinwirken muss, dass Griechenland, aber eben auch andere EU-Staaten, die Pushbacks durchführen, die individuelle Rechte missachten, dass sie unter Druck kommen und dass man das öffentlich debattiert. Da darf man kein falsches Blatt vor den Mund nehmen, denn das ist eigentlich der Kern Europas, dass wir diese Rechte, diese Werte verteidigen.
Vielen Dank, lieber Herr Marquardt, dass Sie uns trotz Erkältung für dieses Gespräch zur Verfügung standen.
Vielen Dank.
Hören Sie auch gern rein in ein weiteres Weltzeitgespräch mit dem asylpolitischen Sprecher der Grünen-Fraktion im EU-Parlament. Illegale Pushbacks sind politisch gewollt. Der Skandal um Frontex, so der Titel. Ich bin Isabella Koda und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.